Guten Morgen und willkommen bei Hauptsache Grooved, eurem Musiker-Podcast. Dustin, wie geht's in Dortmund?
Ich denke ganz gut, und selbst?
Ja, auch. Ich habe gerade überlegt, ob ich einsteige mit dem Gag irgendwie, gestern war ja Vatertag, ob du mit dem Bollerwagen irgendwie durchs Viertel gezogen bist. Und dann habe ich überlegt, ich glaube, den Gag habe ich letztes Jahr gemacht und vielleicht auch schon vorletztes Jahr. Wir machen das einfach schon zu lange hier.
Ah, okay. Kein Bollerwagen. Wir waren vormittags bei Freunden zum Vatertagsbrunchen. Genau. Und das ist ja so, dass wir quasi so im Freundeskreis innerhalb eines Jahres alle geheiratet haben. Also so wirklich immer im Abstand von ein paar Wochen so. Und dementsprechend auch der Nachwuchs knapp hintereinander kam. Immer so gefühlt so, ich würde sagen, alle 3,5 bis 4 Monate kam ein neues Baby zur Welt im Freundeskreis. Genau, und in dieser illustren Runde haben wir uns gestern zum Vatertagsbrunch sozusagen getroffen. Das war total nett. Und dann habe ich mit meinen Liebsten noch ein bisschen gechillt und war dann abends noch kurz im Fitnessstudio und dachte, habe mich auf ein freies Wochenende gefreut oder so mittel gefreut, weil wir immer noch dieses furchtbare Klettergerüst betonieren müssen, für das ich hoffe, dass der Lukas sich da nicht verrechnet hat. Ich habe 600 Kilo Betonsäcke gekauft und vor allem auch geschleppt. Ja. Genau, und da kann ich mich jetzt zumindest heute vordrücken. Dann habe ich nämlich noch den Sebastian angerufen und gesagt, hey, kannst du morgen eigentlich Schlagzeug spielen? Ja, dann schauen wir mal, was das gleich gibt. Und bei dir so?
Ja, ich habe auch mit der Family gechillt. Matti und ich haben eine schöne Session gemacht mit Bass und Cello und haben ein paar zweistimmige Sachen und Kanons gespielt.
Cool.
Sagt man Kanons? Ich weiß nicht.
Kani? Wahrscheinlich.
Und das war lustig. Und dann bin ich zur Feier des Vatertags mit meinem Großen abends sind wir ins Kino gegangen und haben Mission Impossible geguckt. Mhm. Und ein bisschen lang geworden, der Film am Ende. Aber ansonsten unrealistisch wie immer und beste Unterhaltung.
Sehr gut. Seichte Unterhaltung. Aber ja, genau. Auch ohne Bollerwagen ausgekommen.
Ja, ich bin auch ohne Bollerwagen ausgekommen. Habe auch gestern Mittag tatsächlich noch ein bisschen irgendwie, ich komme ja am Bass eigentlich an so einem ganzen Tag irgendwie dann doch nicht vorbei, noch ein bisschen ein paar Gigs vorbereitet für die nächste Zeit. Hab hier, wo habe ich es denn? So eine schöne Setliste.
Oh ja, warte, mach mal Werbung für nächste Woche. Da bin ich gerade in eigener Sache unterwegs. Also ja. Für die Dortmunder Crew nächste Woche, also Pfingstsonntag, Montag muss ja niemand arbeiten, spiele ich mit in Dortmund auf dem Friedensplatz mit Reboot.
Ja.
Also wer Bock hat, heute in einer Woche, ich glaube erster Ton 18 Uhr, erwartet jede Menge Schabernack meinerseits.
Ja. So. Sehr schön. Ja, ich hab gestern so die Setlist für die nächste Zeit durchgeguckt und die hat mich hier angesprungen. Geht direkt los. Are You Gonna Go My Way? Lenny Kravitz, Smells Like Teen Spirit, aber auch so schöne Sachen drauf wie Fight for Your Right von den Beastie Boys, die guten alten Gitarrenriff-Songs. Da habe ich schon Bock drauf. Genau. Gestern ein bisschen Bass gespielt. Und jetzt sitzen wir hier freitags morgens um 8:30.
Ja, der viel zu früh, voll schlimm. Du wolltest ja gestern auch frei haben.
Ja, du wolltest brunchen oder nicht? Nee, weiß ich nicht. Alles gut. Ja, was machen wir denn heute?
Ja, weiß ich nicht, X Wege, wie man sich selber im Weg stehen kann oder so, ne? Machen wir das eigentlich dann mit dem X oder zählen wir hinterher noch?
Genau. 13,5 Wege.
Genau. Also es geht halt so ein bisschen darum, so dass wir so ein bisschen drüber sprechen, was wir im Unterricht bei unseren Schülern und Schülerinnen, aber auch an uns selbst natürlich schon mannigfaltig erlebt haben. Ich sage jetzt mal, Selbstsabotage ist ein großes Wort. Aber es gibt ja schon so einige Dinge, wo man sagen würde, eieiei, das ist, macht doch so auch gar keinen Sinn. Ich glaube, Albert Einstein hat mal gesagt, wenn man immer das Gleiche tut, aber auf ein anderes Ergebnis hofft, ja, kann man es auch sein lassen oder so. Ich glaube, er hat gesagt, Schwachsinn. Ich weiß nicht mehr, wie das originale Zitat geht. Ne? Aber wenn man sich, wenn man ein anderes Ergebnis wünscht, aber immer die gleiche Methodik anwendet, dann muss man sich auch nicht wundern, dass so gar nichts funktioniert. Und genau. Findige Hörer und Hörerinnen können das Originalzitat gerne raussuchen und mich für die nächste Folge dann korrigieren. Aber ich glaube, es war Albert Einstein. Genau, darüber wollen wir heute sprechen.
Ja, wo du gerade Einstein sagst, wir haben ja in der letzten Folge auch so über dieses Was wäre, wenn Ding gesprochen, wo noch schönes Hörerfeedback kam, dass das wem ist nochmal als allererstes die alte Vielmann-Werbung eingefallen? Wenn du dein Leben nochmal leben könntest, was würdest du anders machen? Ich würde meine Brille direkt bei Vielmann kaufen. Ja, ja. So, ja. Ja. Da haben wir auch schönes Feedback bekommen von euch. Danke dafür. Genau. Ja. Und genau, auf jeden Fall, genau, hatten wir da auch so dieses Mentorending, so dass du den einen Typen findest, der irgendwie Zeit und Bock hat, in dich zu investieren, oder und wenn es nur eine zufällige Begegnung ist, wie ich das hier von Scott erzählt hatte auf dem Kreuzfahrtschiff mit dem Typen, der ihm da gesagt hat, so, hör mal, du musst da ein bisschen an die Basics ran, was du da überhaupt machst auf deinem Griffbrett. Und bei Einstein habe ich gestern nämlich in einem Hörbuch gehört, dass der auch schon, ich weiß gar nicht, seitdem der 10 war oder so, ist, sagen wir mal, eine andere schlaue Persönlichkeit einmal die Woche bei seiner Familie zum Abendbrot eingeladen gewesen und hat den quasi so unter seine Fittiche genommen und angeleitet und dem gesagt, du musst das Buch lesen und guck dir mal diese Theorie an und dieses Ding. Und ja, da sind wir schon so mittendrin. Bei einem Ding dann auch, ne, irgendwie sich selber im Wege zu stehen, weil man den Weg nicht kennt, ist halt auch so ein Ding. Da sind Leute von außen dann manchmal nicht doof.
Leute von außen, auf jeden Fall. Wobei ich glaube, dass der Zustand des, man kennt seinen Weg, immer ein flüchtiger ist.
Ja.
Ich glaube, dass das Streben nach, ich mache das jetzt mal so ganz, ja, wie sagt man das denn so, ganz plakativ, der werde zu dem besten Musiker, der du selber sein kannst. Ich glaube, dass das ein Ziel ist, was sich ständig bewegt. So, ja. Also, das ist nicht so, dass du einmal sagst, okay, so das ist mein Ziel und dann erreichst du dieses Ziel und dann hörst du sozusagen auf damit, dich zu entwickeln. Denn die Realität ist ja eigentlich, du setzt dir ein Ziel, keine Ahnung, ich möchte gerne roundabout so Bass spielen können wie XYZ. Ja, und auf dem Weg, auf dieser Reise dahin, stellst du aber so fest, dass am Straßenrand auch noch ganz andere spannende Sachen sind. Manchmal verirrt man sich auch bei den anderen spannenden Sachen und stellt fest, okay, das Ziel, was ich mir mal gesetzt hätte, ist super, da komme ich auch irgendwann sowieso irgendwie hin, aber das da vorne finde ich viel besser. Das ist ja, das kannte ich ja vorher alles noch gar nicht. Ne? Und ich weiß gar nicht mehr, auch in einem anderen Schlagzeug-Podcast, es möge durchaus der mit Mike und Eddie sein, ich weiß es aber gerade wirklich nicht. Irgendjemand hat mal gesagt, so, hey, ich hatte eine lange Phase, wo ich viel geübt habe und so. Und dann hatte ich mal wieder eine Phase, wo ich wenig geübt. Wir reden hier über einen, ne, professionellen Instrumentalisten, Drummer. Und dann hat er gesagt, dann hat er aber irgendwann festgestellt, egal wie viel er übt, die Lücke zwischen ihm, ja, zwischen seinem besten Ich und zu Dave Weckl oder Vinnie Colaiuta, ich glaube, er hat beide Namen genauso gesagt, die ist immer gleich groß geblieben, egal was ich gemacht habe. Das heißt also, Dave und Vinnie üben auch weiter. Und ich sag mal, Bass Pendant wäre wahrscheinlich sowas wie Victor Wooten und Markus Miller, die Abteilung. Die machen auch weiter. Und das ist für mich ein ganz guter Bezugspunkt im Sinne von, okay, es ist total wichtig, immer mal so die Angel auszuwerfen in Richtung eines Ziels, dass du erstmal eine Richtung hast, ja, weil da kannst du dich halt eben, gerade heutzutage, ich glaube, heutzutage ist viel schwieriger tatsächlich, geradeaus weiterzugehen, weil du noch so viel mehr New Shiny Objects sozusagen immer am Straßenrand findest, ne? Internet, YouTube, Instagram, egal wo du konsumierst sozusagen, es gibt sofort, aber das ist auch interessant, das ist auch interessant und das ist auch interessant. Und ich glaube, das war früher einfacher, weil du noch nicht so dieses auf Knopfdruck x-beliebiger Content-Lehrinhalt zu x-beliebigen Themen in x-beliebigen Schwierigkeitsgraden immer alles sofort abrufbar hattest. Ich glaube, das ist tatsächlich schwieriger geworden. Und um den Kreis zu schließen, deswegen glaube ich, dass die Rolle der Person von außen, das können Musikerkollegen sein, es kann auch Lehrer/Mentor sein, diese Rolle des, ich sag mal, des Guides, die ist sehr, sehr, sehr viel wichtiger jetzt, als das vor 20, 25, 30 Jahren der Fall war. Das ist so meine Empfindung. Und jetzt darfst du mal elaborieren.
Ja, auf jeden Fall sehe ich auch so, weil die, es ist ja gar nicht nur im Musikbereich, sondern quasi in allen Lebensbereichen, dass es ja auch so Untersuchungen gibt, dass die Menschen einfach unheimlichen Druck spüren, weil du die ganze Zeit auf TikTok, Insta, sonst wo gezeigt kriegst, wie toll es angeblich bei allen anderen läuft. So, ne? Und, ja, und du auch so die ganze Zeit da was um die Ohren gehauen kriegst und da natürlich aber nicht dabei steht, das war der 57. Take, sondern du denkst so, ach, wenn der das spielen kann, dann müsste ich eigentlich auch schon können. Und eben alle Leute suggerieren dir, ja, was du alles gerade üben solltest und tun solltest und der ganze Kram, ne? Mhm. Und du hast gerade das gesagt, ach, die anderen üben ja auch. Aber das ist ja auch so eine schöne Erkenntnis. Ich habe das gestern auch wieder gemerkt, da waren ein paar Songs auf dieser Setlist, die ich halt auch echt lange nicht gespielt habe. Mhm. Ja, und dann guckt man mal so aufs iPad und denkt, ach, guck mal, da habe ich noch ein Sheet und so, ne, mal bekommen und sowas. Und dann spielst du das und denkst so, aber irgendwie da an der einen Stelle mit diesen Akkorden und so. Beim letzten Mal habe ich das einfach nach dem Sheet gespielt. So dieses Mal war ich an dem Punkt, wo ich an der einen Stelle dachte, das ist nicht genau das, was im Song ist. Das ist so knapp daneben und bin nochmal drüber gegangen und habe es verbessert und so, weil ich mich einfach selber in der Zeit auch wieder entwickelt hatte. So, ne?
Ja, klar.
Und auch so merkt man ja, also ich freue mich da eigentlich immer, dass man doch noch regelmäßig merkt, irgendwie auch neue Songs erarbeiten, geht natürlich viel schneller, beziehungsweise auch irgendwelche Sachen wieder draufkriegen, wo man weiß, boah, da habe ich beim letzten Mal echt lange dran geschafft, bis ich den Slap-Part auf dem Tempo hatte oder was weiß ich, ne?
Ja, klar.
Das heißt, und manchmal ist auch so eine, ja, so eine Reise erstmal auf einem bestimmten Level für dich zu Ende, dann denkst du, okay, den Song habe ich jetzt, da geht jetzt nicht mehr, und wenn du dann 5 Jahre später kommt der gleiche Song vorbei und auf einmal siehst du, ah, da hinten, da geht noch so ein kleiner Pfad den Berg hoch, den habe ich letztes Mal nicht gesehen, da dachte ich, ich wäre schon quasi angekommen, aber es geht noch ein Stück weiter, weiß ich nicht, viel oder Timing oder irgendwas, also je besser man wird.
Oder Leichtigkeit, finde Leichtigkeit ist so ein wichtiges Ding, was du da sagst, so dieses,
auch, ja.
Kennst du, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber kennst du dieses Gefühl, du hast das, was du gerade beschrieben hast, so 2, 3 Stücke, da hast du mal richtig Arbeit investieren müssen, hast das ewig nicht mehr angefasst und dann kommst du nach Jahren wieder und denkst, hä, komisch, mal ein bisschen gucken so und stellst aber fest, dass das eigentliche Stück jetzt so, ja, jetzt musst du dich nicht mehr strecken, also so im Sinne von so deine Finger und Hände, die machen jetzt viel klarer, was sie machen sollen und daraus resultiert natürlich dann auch direkt automatisch, du hast einfach viel mehr Freiraum, um es musikalisch einfach viel ansprechender darzubieten. Ne? Also das habe ich relativ häufig, wenn ich so Songs spiele, da bin ich ja in meiner neuen Band häufiger mal mit konfrontiert, die ich schon als 15-Jähriger gespielt habe, was natürlich einfach kompletter Kokolores war, als Anfänger solche Songs zu spielen. Aber da hat sich natürlich jetzt auch ein bisschen was getan, so in den letzten 20 Jahren. Und das mal wieder so, ich sag mal, mit einer neuen, anderen Brille wieder zu entdecken, festzustellen, okay, yo, jetzt geht das auch, ohne dass ich quasi nach 2 Songs ein neues T-Shirt brauche und so weiter und so fort. Das ist schon eine schöne Erkenntnis irgendwie, ne? Die ich da für mich auch durchaus gelegentlich mal habe.
Ja, und das ist wirklich, man vergisst das aber auch so oft. Deswegen gehe ich auch oft im Unterricht, ich sag mal nach einem Dreivierteljahr oder so, geht man dann nochmal an einen der allerersten Songs oder so vom Anfang zurück. Und dann Schülerin sitzt da und sagt, oh, den habe ich mir jetzt aber lange nicht angeguckt. Ich so, egal, probier mal. Und dann sind die halt total schockiert, dass es einfach geht, so, weil das ja dann meistens was ist, was dann mehr oder weniger so vom Blatt gelesen werden kann, wenn du dich danach weiterentwickelt hast, ne, weil natürlich so, das war dann noch, wo vielleicht jemand, der neu anfängt, überhaupt erstmal gucken muss, wie fühlt sich dieses Instrument in den Händen an, bis da alles koordiniert ist und so, ne, und dann kannst du wirklich ein paar Monate später, ohne das überhaupt nochmal geübt zu haben, kannst du da meistens drüber huschen und denken so, ach, das war jetzt aber einfach, ne, das ist genau der Effekt, den du gerade genannt hast, genau. Mhm. Ja, womit du jetzt auch das böse Wort natürlich schon gesagt hast, üben vorhin. Genau. Und sagen wir, wie es ist, ohne üben wird nicht so viel passieren. Ne?
Das ist so.
Und dann kommt das ganze Differenzieren, was wir hier auch schon hatten, dass einfach mehr Zeit investieren nicht immer heißt, dass das das bessere Üben ist oder so, sondern dass es auch drauf ankommt, wie du übst und wie effektiv du das gestaltest und ob du da so ein bisschen ob du jeden Tag was anderes probierst und denkst, kann ich noch nicht, oder alle 5 Minuten was anderes probierst und denkst, kann ich noch nicht, gehe ich mal weiter oder so, immer auf der Suche, anstatt an einem Ding mal dran zu bleiben. Ne? Und Genau, da können wir gleich noch so ein bisschen drauf eingehen. Ich mache gleich mal meinen Kalender auf, habe ich gerade überlegt, wo ich auch mal gucke. So, man hat ja doch so ein paar, also Menschen sind ja charakterlich sehr unterschiedlich, da kann man sich dann auch auf sehr unterschiedliche Art und Weise so ein bisschen im Weg stehen, oder man könnte da den Übeprozess noch optimieren. Ja, aber überhaupt üben, ne? Und da sind dann so Sachen so wichtig, das habe ich letztens schon mal erzählt, dass ich dem Matti auch als allererstes gesagt habe, du musst dein Cello immer auspacken, das muss da immer fertig stehen, dass wenn du gerade Zeit hast, da nicht noch diese Hürde ist, ach, jetzt muss ich erst noch auspacken und den und hier wieder Kolophonium anbogen und irgendwas, sondern guck, dass das Ding immer fertig da steht. Dass das beim Schlagzeug ein bisschen schwieriger ist, manchmal haben wir auch schon drüber gesprochen. Also das wäre erstmal das eine, diese Erreichbarkeit, Zugänglichkeit klar machen, und wenn das zu Hause nicht gegeben ist, dann irgendwie Alternativen überlegen mit dem Übepad, was weiß ich. Und da spielt aber natürlich auch so ein bisschen das rein, was du gerade mit den Shiny Objects, also dass man kennt man vielleicht von sich selber auch, dann hat man halt 17 YouTube-Videos zu irgendeinem Thema geguckt und fragt sich, warum kann ich das immer noch nicht? Ja, weil YouTube-Videos gucken kein Üben ist. So, ne?
Sehr schön gesagt. Wer war das? Wissen und nicht anwenden ist eigentlich nicht Wissen. Ne? So, ja. Das ist halt einfach so. Und ich glaube, ich bin auch damit zu zitieren, dass ich hier schon häufiger gesagt habe, dass die Menge der Kontaktpunkte einfach alles aussticht, so, ne? Also, du hast es, glaube ich, Mikrozeitfenster genannt, in deinen Shownotes. Das ist halt super, super, super wichtig, ne? Also, für viele, und das quer durch alle Altersschichten hier in der Schülerschaft, ist so, wenn wir das erste Mal über das Thema Üben sprechen, immer so ein, Üben dauert immer mindestens 1,5 Stunden, und wenn ich da nicht mindestens einen 2 Stunden Zeitslot habe, den ich mir in meinen Kalender packen kann, dann komme ich halt einfach nicht zum Üben, was der größte Kokolores überhaupt ist und ja, manchmal schon finde ich so eine Form von Selbstsabotage darstellt. So, klar, in der perfekten Welt habe ich auch immer fünf Zeitfenster a 2 Stunden für mein Ding so frei, aber die Realität ist ja nun mal für viele Menschen, das ist einfach nicht so. Dieses Zeitfenster gibt's nicht. Und aber immer quasi die beste Absicht. Ich möchte aber mir irgendwie Zeit dafür schaffen. Die beste Absicht hilft da ja dann auch überhaupt nicht, wenn das in der Realität nicht wirklich umsetzbar ist. Also es gibt natürlich, ein Aspekt sind sicherlich Prioritäten. Also wenn man unterschiedliche Interessen und Hobbys hat, kann man das natürlich schon anders gewichten. Aber es gibt ja auch so, ich sag mal, feste Verbindlichkeiten. Wenn man zum Beispiel Kinder hat, Job, Familie, da kann man natürlich auch depriorisieren, aber ich weiß, also da möchte ich nicht mit zitiert werden, also im Sinne von, dann guckt das Kind halt 2 Stunden iPad, so weiß ich nicht, ob ich das empfehlen würde, ne? Also Spaß beiseite, es gibt halt Sachen, da kannst du ein bisschen schieben, und da muss man aber auch immer mal so ein bisschen selbst, also zu sich selber ehrlich sein und sich mal kritisch hinterfragen, geht das gerade? Also ne, das, was ich mir in meinem Kopf gerade eigentlich, ne, wenn ich baue mir einen Übelplan und der dauert so x Zeit, und dann stelle ich fest, ja, also in 6 Wochen sehe ich gerade, da ist ein Tag, da könnte ich das machen. Da fange ich dann damit an. Und wenn quasi der erste Tag, an dem ich das machen kann, erst in 6 Wochen ist, guess what, wann wird wohl der nächste Tag sein, an dem du den Übelplan so abarbeiten kannst, ne? Wäre es dann nicht vielleicht geschickter, den Übelplan zuzuhacken und zu sagen, okay, ich habe da gerade 4 Hauptthemen rauskristallisiert. Montag 1, Dienstag 2, Mittwoch 3, Donnerstag 4, Freitag ein bisschen Technik, Wochenende, wenn ich einen Bass oder ein Schlagzeug in die Hand nehme, Stick in die Hand nehme, dann übe ich da gar nicht, sondern dann wende ich mal so ein bisschen das an und mische das mal ein bisschen durch. So, und dann baust du nicht einmal 2 Stunden in 6 Wochen, sondern, keine Ahnung, 4x25 Minuten. Und das ist viel realistischer.
Ja, also dieses ich habe keine Zeit Ding ist ja der Klassiker der Selbstdemontage in allen möglichen Bereichen, ne? Und ich hatte ja letztens hier auch schon mal erzählt, dass ich diese kleine Umfrage in Andys Basecamp gemacht hatte, so wer von euch hat wie oft in der Woche wie lang sein Instrument in der Hand. Und dass das in meinem Kopf bei ein paar Leuten nicht zur Entwicklung passte, was auf jeden Fall ein Beweis dafür ist, dass die reine Zeit kein alleiniger Faktor ist. So, ne? Natürlich ist im Normalfall irgendwie schon mehr Zeit haben etc. das Ding. Aber wenn du in der Zeit, die du hast, dann immer nur Klamotten runterdudelst, die du eh schon kannst oder so, dann bringt das auch nichts. Ne? Und ich habe auf jeden Fall sofort zwei Leute vor Augen, wo ich definitiv mit viel mehr Zeiteinsatz gerechnet hatte, weil die halt wirklich richtig gut vorwärts kommen, die halt der lebende Beweis damit dafür sind, dass du halt auch dann mit wenig Zeit, nur wenigen Tagen in der Woche, wenn du da wirklich fokussiert bist, aber sehr gut vorwärts kommen kannst. Ne? Und das ist eben wichtig, dass du ja, dass du dann auch, also Thema Übepläne habe ich zuletzt mit ganz vielen wieder besprochen auch und so, ne? Und wichtig ist,
ist immer ein Thema, wenn ich da auch mal kurz einmal reingehe, ist immer ein Thema und ist ein Thema für Anfänger und ist ein Thema für super weit fortgeschritten und für alle dazwischen. Es kommt immer und immer wieder auf Wiedervorlage. Die Sache mit dem Übeplan, mit kleinem Verweis darauf, was ich vorher heute schon mal gesagt habe hier in der Podcast-Folge. Ich glaube, dass viele Menschen, und da schließe ich mich mit ein natürlich, und den Andi direkt mit, weil ich weiß, dass er da sicher keine harte Gegenrede gleich antreten wird, ist, wir suchen alle irgendwie unterbewusst so nach einer klaren Ja- und Nein-Antwort. Also, was muss ich jetzt üben, wie lange, in welcher Intensität, damit ich Ergebnis X dabei rauskriege? Das Problem ist, dieses emotionale Ding, also wo möchte ich denn jetzt eigentlich hin, wo sehe ich mich, ja, das ist halt schon sehr, sehr, sehr dynamisch, ja, will sagen, beim Üben und beim Setzen von neuen Reizen, und vielleicht kriegst du auch noch durch deinen Lehrer oder deine Lehrerin auch noch andere Reize oder durch YouTube oder sonst was, stellst du fest, dass die Zielvorgabe sich manchmal sehr schnell schon so ein bisschen ändert, und selbst wenn du es schaffst, das erstmal beiseite zu schieben, zu sagen, nee, ich muss jetzt aber hier den Song für die Band üben, du kannst das nicht linear immer perfekt runterbrechen, aber das Hirn sucht natürlich immer sozusagen nach dieser einfachen Tabelle, wo fünf Dinge drin stehen und wo steht 72 ppm 3 Minuten, dann machst du bitte folgende Übung bei 78 ppm 2 Minuten, so. Und das hat auch manchmal seine Daseinsberechtigung. Also wenn du ein ganz spezielles Pattern auf ein bestimmtes Tempo bringen musst, dann habe ich auch mal so eine Tempoliste. Aber so der ultimative Schlachtplan, runtergebrochen aufs kleinste Minimü, den passe ich für mich selber quasi schon manchmal innerhalb einer Woche wieder neu an. Und deswegen ist so die Haltbarkeit eines in Anführungsstrichen Trainingsplans fürs Instrument, also wenn ich den so ganz runtergebrochen aufschreibe, da ist die Haltbarkeit relativ niedrig. Ist das bei dir anders, Andreas?
Ja, nee, also bei so Übeplänen und so muss man, also da ist auch weniger dann oft mehr. Ich habe gerade hier aus dem Regal noch so ein Buch, was ich mir mal, das ist von einem Dozenten damals an der Uni gewesen, heißt Practicing Without Problems. Und ist auch so ein Mental Training Ding so ein bisschen. Und da gibt's auch so eine Rubrik, da sind so ein paar Practice Plans drin. Und ja, die sind dann auch so aufgeschlüsselt, da gibt's den Jazz Practice Plan 1 und 2 und was weiß ich. Und irgendwo, dann erinnere ich mich aber, was sehr, sehr befreiend damals für mich war auch du kannst es aber auch so machen, einer meiner Lieblingsübepläne ist, nimm eine Sache, die du gerne können würdest, aber noch nicht kannst, und fang an.
Ja, genau.
Und das finde ich, da sind wir dann auch wieder bei, ich habe aus aktuellem Grund habe ich mal wieder das Buch, das du auch kennst, The One Thing, nochmal auf Wiedervorlage gerade.
Oh, wir müssen nachher nochmal auf Wiedervorlage gehen, was unseren Termin nächste Woche angeht, aber
sprich weiter. Also ein Buch, was davon handelt, dass eigentlich die Leute, die im Leben was auf die Kette kriegen, sich immer auf eine Sache fokussieren und die dann durchziehen. Mhm. Und da wird immer so diese schöne Frage gestellt, ich gebe es jetzt richtig wieder, was ist die eine Sache, die du jetzt tun kannst, um irgendwie deine Ziele zu erreichen, die alles andere quasi auch mit einfacher oder sogar überflüssig macht, so, ne? Also was ist das eine Ding, so, wenn, ne, oder man kann sich auch anders fragen, so, was wäre die eine Sache, wo ich mit meinem Tag heute zufrieden wäre, wenn ich das in meiner Übesession quasi machen täte oder auf erreichen würde oder mich da auf den Weg begeben würde oder so, ne? Ja, das ist oft, also gerade wenn du so ein Thema damit hast, da sind wir schon bei einem nächsten großen Ding, so Perfektionismus ist definitiv so ein Feind, mit dem, wo man sich selbst sehr im Weg stehen kann, dass man halt nicht anfängt, weil man ja noch tausendmal plant. Dabei ist es ja eigentlich, dass ja, dass Sachen erst besser werden, wenn du wirklich dann es tust und dabei bist so und dann merkst, was gut funktioniert, was nicht funktioniert, das vorher ewig immer durchzudenken. Ne, genau das Gleiche, wenn ich nicht das optimale 2 Stunden Zeit Zeitfenster habe, fange ich nicht an zu üben. Das sind alles so Sachen, also wenn du da ein Thema hast, ja, immer frag dich mal, was die eine Sache ist, wo du dir selber auf die Schulter klopfen würdest nach der Übesession, wenn du das jetzt einfach gemacht hättest und dann machst du das.
Ja, und ich finde, showing up, also einfach mal jetzt anfangen, ja, ist schon ein one thing. Also der Fakt, dass du den, ich sag das jetzt mal, es ist in der Regel für Drummer so, dass sie das Haus verlassen müssen, oft, ja, ja, so. Aber der Fakt, dass du das schon gemacht hast und dich aufs Fahrrad schwingst oder ins Auto oder in die Bahn, ja, und du am Drumset sitzt, das ist schon mal erster Erfolgspunkt so, ja. Und manchmal, das ist, oft ist das halt einfach eine logistische Hürde, zeitlicher Natur auch. Daraus erwächst manchmal aber auch dafür dann eine relativ gute Produktivität, wenn man diese Hürde erstmal überschritten hat. Weil wenn ich schon mal da bin, dann, ich hatte das damals in meinem ersten Proberaum, da hatte ich, ich glaube, immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln Stunde 20 Anreise oder so, wenn ich den Anschluss gekriegt habe, den ich oft nicht gekriegt habe. Und dann hatte ich aber auch damals, ne, in diesen Bunkern hat es auch kein Internet, kein Telefonempfang und nix. Das heißt, in dem Moment war auch jede Art von Ablenkung war weg. Und das hat dann dazu geführt, dass ich samstags und sonntags halt, glaube ich, niemals unter 9 oder 10 Stunden in diesem Raum verbracht habe, was mir sicherlich 1-2 Lebensjahre hinten raus killen wird, weil Luftfeuchtigkeit auf jeden Fall ein Thema war. Mein Pneumologe lacht sich jetzt schon eins ins Fäustchen. Pneumologe ist halt richtig, weiß ich gar nicht. Lungenarzt.
Boah.
Genau, aber da kann man aus der Not ja in Anführungsstrichen auch mal eine Tugend machen, wenn du merkst, okay, ich habe mich ja jetzt proaktiv für entschieden. Wenn du jetzt Glück hast und du hast dein Instrument, also hast ein spitzen Seiteninstrument oder hast dein Drumset zu Hause trotzdem, ne? In dem Moment, wo du dich auf den Hocker setzt, die Notenmappe oder meinetwegen auch das iPad mit der GoodNotes-Notiz, was jetzt gerade zu üben ist, aufmachst, dann bitte einmal auf Nicht-Stören-Modus klicken. Und in dem Moment, wo du anfängst, ist das schon mal ein erster Erfolgspunkt. So, ja. Also, und dann vielleicht zum Warm-up immer eine Routine haben, weil du hast hier geschrieben in deinen Shownotes, Technik über Musik stellen ist ein ganz großes Ding, sehe ich auch so. Aber eine gewisse Grundbeweglichkeit in den Fuchteln und Füßen wäre auf jeden Fall auch von Vorteil. Und wenn du vielleicht so ein routiniertes Warm-up spielst, auch da kannst du natürlich immer variieren und so, ne? Aber dass du weißt, so, und da bin ich ein Fan von Übeplänen. Die sind bei mir immer 4 geteilt in der Regel. X Minuten Warm-up, X Minuten Hauptthema 1, X Minuten Hauptthema 2 und hinten raus spielen, Spaß, Musik machen, anwenden, improvisieren. So, das ist im Wesentlichen so meine Aufteilung beim Üben. Wenn ich viel Zeit habe, wiederhole ich diese Themenblöcke 1 und 2, also diese Hauptthemen, steigere die Intensität, aber ich mache zwischendurch dann auch Pausen. Ne? Das kommt also immer ein bisschen drauf an, wie lange ich diese Zeitfenster gestalte. Das ist so meine Struktur. Und wenn man so eine Struktur gut einübt, wird man sehr effizient. Und ich finde es sehr wichtig, dass die Übungen, die gerade Phase sind, dass man auch jede Übung wirklich anfasst. Also nicht so, habe ich ja gestern schon gemacht, brauche ich jetzt gerade nicht. Sondern die Routine kommt ja dadurch, dass du, selbst wenn du jetzt gerade keinen Progress hast, trotzdem natürlich durch die Wiederholung. Das ist sehr, sehr wichtig und es wird sehr häufig übergangen. Sehr, sehr, sehr häufig. Also in meiner Schülerschaft. Bei dir ist bestimmt anders.
Nee, also waren jetzt so viele Anknüpfpunkte, wo ich mich jetzt erstmal sortieren muss. Also nochmal zurück zu diesem, überhaupt anzufangen, so quasi, oder ne, überhaupt da zu sein und bereit zu sein, zu üben. Da gibt es auch genug Interviews oder was weiß ich mit berühmten Leuten, die man sieht, die dann so sagen, ja, ich habe in meiner Jugend immer gedacht, ich übe halt nur, wenn ich mich gerade so inspiriert fühle. So, ne? Und bis sie irgendwann festgestellt haben, nee, das Ding ist, du setzt dich einfach immer hin, egal ob du dich gerade inspiriert oder müde oder wach oder irgendwas fühlst und machst es halt. Ne? Oder hier Stephen King, einer der Autoren mit dem dichtesten Auto. Output irgendwie, ist ja auch mal irgendwann gefragt worden, was sein Geheimnis ist, und der hatte dann irgendwie irgendwas auch gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, wie das Zitat ist, aber so nach dem Motto, jeden Tag geklingelt um die gleiche Zeit der Wecker und dann setze ich mich halt an den Schreibtisch und so funktioniert es irgendwie so. Ne?
Das Stephen King Zitat ist, andere warten auf Inspiration, ich fange einfach an. Ich glaube, das ist tatsächlich das Zitat.
Oder so halt, ne?
Das ist gut.
Genau, also machen ist wie wollen, nur krasser an der Stelle nochmal.
Grüße gehen raus.
Genau, was ich hier, das mit der Technik, das ist, genau, also natürlich ist Technik wichtig und so, aber am Ende des Tages ist Technik auch so ein Mittel zum Zweck. Und es gibt da so manchmal falsche Vorstellungen. Dann habe ich irgendwelche Anfänger, die verzweifelt darauf hinarbeiten wollen, jetzt irgendwie die direkt alle Kirchentonleitern über 3 Oktaven übers Griffbrett spielen zu können, so, ne? Aber das wirst du in einem Song so eigentlich nie brauchen oder sowas. Und es wäre viel schlauer, sagen wir mal, du guckst, was sind denn der Tonleiter für Akkordtöne und fängst mit denen auch irgendwann mal an, Musik zu machen. Dass du so eine Tonleiter von mir aus auch über 2 Oktaven als eine Fingerübung, um dich horizontal auch zu orientieren, um irgendwelche Lagenwechsel da drin zu haben und überhaupt, ne, so linke Hand, rechte Hand, ist alles super. Aber an irgendeinem Punkt muss man auch dann mal anfangen, Musik zu machen und da dann aber auch zu merken, so, okay, also ich habe jetzt hier, also diese Technikübungen, die ich habe, die sind in erster Linie auch dazu da, mir dann in bestimmten Bereichen so Headroom zu erarbeiten. Aber genau, in der Musik funktionieren die Sachen dann nochmal anders. So, ne?
Ja.
Und dass man da nicht einfach nur Technik immer um der Technik willen übt, sondern auch irgendwann mal guckt, so nach dem Motto, irgendwie verknüpfe ich das denn jetzt mit der Praxis? Das ist eh immer so, so wichtig. Das ist auch so ein Ding, dann eben, was ich jetzt mit den Practice Sessions gemerkt habe, dass ich im Einzelunterricht immer noch mal nachfrage bei manchen Themen, so, ja, und so, hast du schon irgendwas gefunden, so, wo das bei dir in der Band vorkommt oder so, und dann, wenn dann kommt irgendwie, nee, gar kein Plan, ich glaube, wir haben sowas nicht, ne, oder sowas, so, dann geht man mal ein paar Songs durch und so, jetzt hatte ich mit einem Schüler und mit der Pentatonik so ein Ding, wo dann auch, was hat er denn dann? Ich so, sag mir mal den ersten Song irgendwie von der Setlist von der nächsten oder so. Und das war dann irgendwie Black Knight, Deep Purple. Da hab ich gesagt, okay, dann guck bitte nochmal aufs Intro und auf das Hauptriff und dann hast du genau das Pentatonik-Thema aus der letzten Practice-Session und dann verknüpft das mal miteinander und dann machen beide Welten auf einmal umso mehr Sinn, wenn du quasi siehst, so, das ist das Ding in der Anwendung und in der Anwendung siehst, ach so, das ist dieses Bild und wenn ich das einmal kann, dann kann ich das in 27 Songs sofort, so ungefähr, ne? Das ist dann halt auch so wichtig. Aber das ist auch so schwierig, das selber immer zu sehen. Und das ist auch ein großes Thema, dass ich natürlich so gerade in den Kennenlernstunden oder so, dann kommt so, was willst du üben? Und dann sagen die dir 5 Songs, ich sag mal von Victor Wooten bis irgendwas, wo ich so sage, okay, was machen wir die 5 Jahre davor? So, ich weiß nicht, wie das bei dir, ob du das auch kennst, aber das ist jetzt gar nicht, weil die Leute so überheblich sind oder so, aber sie können halt gar nicht einschätzen, wie schwer das ist. Die hören das, dass das cool klingt und dann ist es ja auch total legitim zu sagen, boah, das ist ein Ziel, so würde ich gern spielen. Dass die Realität ist aber, dass das halt dann schon Champions League ist und dass du vielleicht erstmal irgendwie ein bisschen tiefer anfangen musst selber. Das ist halt auch so ein Ding. Also dieses Einschätzen zu können und dann sich auch realistische Ziele zu setzen, die dich auch nicht frustrieren, weil du sie sowieso erstmal nicht erreichen kannst oder so. Ne? Das ist auch wichtig.
Ja, das variiert hier durchaus, also von Totalanfängern ohne, ich sag das jetzt mal, dass die direkt mit konkreten Songs oder Interpreten um die Ecke kommen. Das gibt's genauso, ich sag mal, wie die potenziellen Leistungssportler. Das variiert sich von Typ zu Typ sehr, sehr, sehr stark in Probestunden. Ne? Genau. Und dann ist ja viel interessanter, finde ich, wenn Leute kommen, immer diese Erkenntnis, also die Leute, die schon gut spielen können oder auch schon sehr, sehr gut spielen können und dann erstmal so auf noch krasseres Zeug blicken und dann irgendwann im Laufe des Prozesses durch mich, durch wen auch immer, durch YouTube, was weiß ich, auf die Idee kommen, also vorher eher so Vielspieler sind, also im Sinne von hohe Notendichte, technisch komplex, Oddmeter und you name it, ne? Und dann so, jetzt habe ich letztens so ein Video gesehen von diesem Steve Jordan. Ist jetzt gar nicht so schwer, was da spielt. So. Und dann geben die sich da mal so ein Deep Dive und stellen fest, wow, doch ist es. Ich spiele die gleichen Noten wie er, aber das ist sowas von Next Level. Und er setzt Steve Jordan jetzt gerne durch jeden x-beliebigen Weltklasse-Session-Drummer, wo einfach jede Note genau da sitzt, wo sie soll in Bezug auf Time, Sound, Dynamik, Feel. Ne? Also wo du denkst, okay, wir können jetzt alle irgendwie bumm, klatsch, bumm, bumm, klatsch spielen, aber da gibt's auch mal eine Wertigkeit irgendwie zwischen jemandem, der ein Jahr Schlagzeug spielt und einem Jeff Porcaro, ja? um den Schirm mal ein bisschen breiter aufzuspannen. Und das finde ich immer sehr interessant, wenn Leute, die vielleicht eher von einem progressiveren musikalischen Background kommen, irgendwann den Skill der Einfachheit und der sehr, sehr, sehr gut dargebotenen Einfachheit, in Anführungsstrichen, wenn die da quasi ja irgendwann mal drüber stolpern und feststellen, oh, das ist aber jetzt gar nicht so einfach da herzustellen. Das finde ich ganz spannend. Also Stichwort, und was machen wir die nächsten 5 Jahre? Ne?
Ja. Ja, das ist ja dann so ein bisschen Unwissenheit, und dann gibt's halt noch so dieses Ding, dass dir dein Mindset im Weg steht, weil du entweder der Typ bist, der viel zu hohe Ansprüche an sich selber stellt und dann immer so einen Frustrationsgrad hat und der vielleicht auch nicht versteht, dass Fehler auf dem Weg quasi dazugehören und vielleicht auch sogar gut sind zu einem gewissen Grad irgendwie, und bestimmte Art von Fehlern, dass man einfach die Grenzen austestet und auch immer mal wieder drüber geht. Da können wir gleich vielleicht nochmal drauf kommen. Aber dieses Ding, die Ansprüche müssen halt realistisch sein, und sich dem eben auch so diese Ungeduld loswerden, dass so Sachen einfach dann, je länger du dabei bist, desto länger dauert dann der nächste Fortschritt meistens. Außer du bist gerade am Ende von so einem Lernplateau und machst jetzt gerade so einen Lift-Up, wo es auf einmal irgendwie alles nochmal ins nächste Level geht quasi. Ja. Und ansonsten hast du natürlich, wie in allen anderen Bereichen, Sport, irgendwas, da machst du am Anfang große Fortschritte, wenn du irgendwas neu machst, und dann irgendwann wird es immer schwerer, noch was oben drauf zu packen, weil du ja schon ein relativ hohes Level hast. Und es gibt aber Mindset auch in die andere Richtung, dass einfach, wenn dein Selbstvertrauen dir sagt, irgendwie, haben wir auch schon drüber gesprochen, manche Leute schleppen das halt irgendwie 40 Jahre seit der Schulzeit mit rum, ich bin ja unmusikalisch oder sowas, weil irgendein Lehrer mal einen blöden Kommentar gemacht hat, so die sich dann auch nichts zutrauen, so, ne? Und wenn es sich dann schon ein bisschen komplexer anhört, gar nicht versuchen, beziehungsweise nicht dran glauben, ne? Und wenn du denkst, es ist schwer, dann ist es halt auch schwer. Und wenn du denken würdest, ja, fange ich halt mal an, Schritt für Schritt, ne? Und oder manchmal muss man die dann da wirklich durchtragen und immer wieder gut zureden. Und wenn die dann merken, es geht doch so, ne? Ist aber lustig, dass du natürlich so Typen auch generell nicht änderst, ne? Also das ist dann halt auch, wenn du im Unterricht quasi beweist, dem einen so nach dem Motto, sei mal ein bisschen geduldiger, das wird dann schon, und das war vielleicht ein bisschen unrealistisch, die Erwartungshaltung, dass du das jetzt hier in einer Woche übst, das komplette Stück mit den 17 Teilen, genauso wie auf der anderen Seite jemandem zu sagen, du, das ist gar nicht so schwer, und probier doch einfach mal, und beide haben Erfolg. Ja. Aber trotzdem ist es beim nächsten Mal wieder ähnlich. Aber habe ich letztes Mal in der Folge, was ich früher anders machen würde, auch gesagt, so Selbstbewusstsein oder irgendwie was, wenn du da dann Chancen nicht ergreifst, weil es da mangelt oder so. Ja, das ist natürlich ein Ding, das passiert nicht nur einen Tag, das ist ja so ein generelles Ding. Aber wenn man sowas bei sich selbst erkennt und da vielleicht dann mit arbeiten kann, das ist auch schon mal nicht unwichtig.
Auf jeden Fall. Und also ich kann immer nur dazu herzlich einladen, Fehler zu machen, und zwar mit Anlauf. Ich zitiere da immer wieder gern meinen ersten Schlagzeuglehrer Michael, der sagte, wenn du einen Fehler machst, mach ihn gefälligst laut. Ich sag jetzt mal, die Schlagzeugerperspektive ist auch nochmal, glaube ich, eine andere, wie wenn du jetzt so, ich sag jetzt mal, Melodieinstrumentalist bist, ne? Oder andersrum, wenn du so ein Gitarrensolo spielst und bist gerade so mittelsicher und wirst ein bisschen leiser und fuddelst so ein bisschen rum, dann kann das auch mal der Way to go sein, um irgendwie ein bisschen durchzukommen. Wenn sich da irgendwie die Lautstärke für einen etwas längeren Zeitraum so merklich reduziert, dann denkst du so, was ist los? Ist da was kaputt? Braucht er Hilfe? Müssen wir einen Arzt rufen? das ist, ich rede jetzt so von beat-orientierter Musik, ja, natürlich, ne? Das ist nicht der Way to go für Schlagzeuger, ne? Sondern du musst immer eine, ich sag das mal, eine gewisse klangliche Dominanz, ein gewisser Selbstbewusstsein ausstrahlen, soundmäßig, damit alle anderen schön zaubern können, so. Und deswegen einfach machen. Also wirklich, oh Gott, ich möchte. Also machen im Sinne von Fehler machen, auch im, also wenn du im Unterricht bist oder so, nicht irgendwie Bedarfs, also so, nicht Bedarf, Entschuldigung, nicht so auf Gefälligkeit gehen und oh, was denkt jetzt mein Lehrer nur, wenn ich jetzt hier, oh, nein, einfach machen, nichts zurückhalten.
Ich sag dann immer, ey, wenn falsch, dann richtig, so, ja, ne? Und genau. weil die Sache ist die, du musst für dich selber wissen, also wenn du an der Stelle, die jetzt unsicher ist, einfach bis ins nicht mehr wahrnehmbare leiser wirst und ja, dann, ne, so man am Ende gar nicht, also dass ich nicht wirklich sagen kann, ob es denn jetzt richtig war, aber du auch nicht, dann bringt dir das ja nichts, ne? Also der Fehler quasi an der Stelle, den, also wenn es ein Fehler wird, dann festzustellen, okay, nee, so nicht, ich muss was ändern, so, du willst es ja wissen. Also live gebe ich dir völlig recht, vielleicht muss man sich mal an irgendeiner Stelle gerade durchschummeln oder so, ne? Ups, das sind ein bisschen viele Noten zum Lesen jetzt in dem Tempo oder was weiß ich, aber beim Üben willst du ja wissen, ob es richtig ist, ne? Und da sind ist der Umgang mit Fehlern auch total wichtig, weil ohne Fehler auch kein Wachstum. Ich habe da diese Woche in irgendwelchen Nachrichten habe ich was gesehen, da war das eine Spielzeugfirma aus Skandinavien oder so? Ja, auf jeden Fall ging es auch irgendwie um Fehler und Fehlerkultur. Da gab es eine Firma quasi, wenn einer einen richtigen Bock geschossen hat, also irgendwas, ein Fehler, der wirklich jetzt sagen wir mal, auch in vielleicht für mehr als eine Person dann wahrnehmbar war im Unternehmen, dann gab es die schöne Tradition, dass es dann halt quasi, dann wurde eine Flasche Shampoos aufgemacht und dann hatten die irgendwie berichtet, wie viel 100 Flaschen Shampoos, die im letzten Jahr da quasi geköpft haben und aber gleichzeitig wie die Wachstumsrate der Firma aussah, um halt quasi zu zeigen, guck mal, das so viele Fehler machen wir hier und wir feiern die und guckt euch mal diese Wachstumsraten an.
Das ist so, schon ganz interessant, zumal alkoholische Getränke in Skandinavien ja jetzt nicht gerade unbedingt günstig zu erstehen sind. Ah. Also je nachdem jetzt in welchem Land, da gibt es ja auch nochmal gewisse Unterschiede. Aber ich sag mal, wenn man weiß, was hier ein Bier kostet, dann zuckt man im Dänemark-Urlaub schon ein bisschen zusammen, im Schweden-Urlaub noch ein bisschen mehr. Und wenn du es mal irgendwann nach Norwegen schaffst, denkst du, das kann nicht wahr sein.
Ja, ich möchte jetzt auch davon abraten, sich für jeden Fehler, den du beim Üben machst, ein Gläschen Wein zu, dann, also da würde ich aus keiner Übesession nüchtern rauskommen, weil natürlich Fehler total dazugehören. Aber ich fand halt dieses Bild nochmal so, dass quasi Fehler und Wachstum verknüpft sind.
Auf jeden Fall.
Und dann natürlich, eine gute Story mit dem Shampoos Bluff, dass fürs Fernsehen interessant ist. Aber da kann man trotzdem für sich mitnehmen, dass beim Wachstum Fehler in gewisser Weise dazugehören. Ja. Außer du machst halt an der gleichen Stelle immer die gleichen Fehler und fixst es nicht. So, das ist halt ein Problem dann so, ne? Also du kannst Fehler machen, aber nicht so oft an der gleichen Stelle, weil das dann festigst du das am Ende des Tages, ne? Und hast nachher umso mehr Probleme, das mit der richtigen Information zu überschreiben. Aber erstmal heißt Fehler machen ja immer irgendwie was, ja, dass du einen Test gemacht hast und gemerkt hast, okay, so nicht. So, und dann kannst du dich weiter rantesten, wie denn so, ne?
Man vergisst das dann immer. Ich meine, man muss ja jetzt auch nicht jedes Mal so eine welthistorische Ebene aufmachen, aber die großartigsten Errungenschaften, die wir als Menschheit irgendwie, von der wir jetzt profitieren, konnten ja nur entstehen, weil Menschen Sachen ausprobiert haben, die erstmal nicht funktioniert haben, wo Fehler passiert sind. So, ja. Und das zieht sich ja wie ein roter Faden durch die Menschheitsgeschichte. Und bei Musikern ja ganz genauso. Also es ist ja nicht irgendwie, es gab ja keinen Urknall und dann war das Realbook da.
So. Und im Realbook sind auch Fehler. Und
im Realbook sind auch Fehler. So, genau. Ja. Also das ist ja schon ein Entstehungsprozess gewesen, ne? Wie sich das alles so organisiert hat. Und ich versuche ein bisschen Abstand davon zu nehmen, immer so, ich sag jetzt mal, Vergleiche mit anderen Kulturen sozusagen zu machen oder mit anderen Ländern, weil mir da manchmal ein bisschen die statistische, fehlt mir manchmal ein bisschen die wissenschaftliche Datenlage. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es unterschiedliche Fehlerkulturen gibt, vor allem in unterschiedlichen Bildungssystemen. Und dass das wahrscheinlich etwas ist, was hier irgendwie kulturell kultiviert wurde, also wie wir so im Schnitt in der Gesellschaft erstmal mit Fehlern umgehen und dass man sich da versucht, vielleicht ein bisschen von zu trennen. Das ist das, was ich vorhin auch meinte mit jetzt spielt mal bitte nicht so gefällig. Hör mal auf, in so ein Schüler-Lehrer-Hierarchie-Ding gerade reinzugehen. Da habe ich gerade bei Erwachsenen immer so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich ein bisschen zurückversetzt fühlen in die 5. oder 6. Klasse und jetzt bloß kein, also so total gehemmt sind, weil das Szenario sozusagen gerade in Anführungsstrichen Schüler-Lehrer ist, ne? Da versuche ich immer dann so ein bisschen mit Engelszungen dann dagegen zu sprechen, weil das bringt ja überhaupt nichts. Das ist wie wenn du mit Aua zum Arzt gehst und dann sitzt du im Patientenzimmer und sagst ja, hier ist so ein bisschen Aua, aber ach, ich weiß auch nicht. Und dann sitzt du 2 Wochen später wieder da und keine Ahnung, hat das irgendwie Scham, denkst du hier am Knie, dann ist es noch schlimmer geworden und was weiß ich so, ne? Einfach direkt nicht mit dem Fuß mal fühlen, ob das Wasser kalt ist, sondern direkt rein in den Pool. So, ne? Außer das, was der Andreas gerade gesagt hat, nicht immer an der gleichen Stelle den gleichen Fehler machen, weil das Gehirn merkt sich nicht nur die tollen Sachen, sondern auch die nicht so tollen Sachen, wenn man sie regelmäßig ausführt. Und eine weiße Seite zu beschreiben, ist deutlich leichter, als eine doofe Angewohnheit irgendwie zu überschreiben. Ne?
Das ist genau. Und das würde, wenn du immer den gleichen Fehler an der gleichen Stelle machst, würde eben auch zeigen, dass du eine nicht funktionale Feedback-Schleife für dich selber in gewisser Weise entwickelt hast, weil es sollte natürlich schon irgendwie so sein, wir haben gerade das Wort Übepläne gehabt, wo ich jetzt bei mir in der Community mal welche geteilt hatte, wo so ein Ding auf jeden Fall mit dabei ist, so was war gut, was war schlecht und so, da musst du ja schon auch reflektieren das heißt, wenn du immer den gleichen Fehler an der gleichen Stelle machst, dann hast du entweder eine schlechte Form von Reflexion, dass du es selber vielleicht gar nicht wahrnimmst. Ne? Mhm. Da haben wir das Zauberwort sich beim Üben aufnehmen oder beim Spielen, haben wir ja auch schon oft gehabt. Oft ist es aber so, erlebe ich auch, dann nimmst du das schon wahr, aber du ziehst nicht die nötige Konsequenz, zum Beispiel aus falschem Stolz, so, weil da müsste ich jetzt einen halben Takt alleine im Kreis üben oder was weiß ich. Ich will aber das ganze Ding spielen. So, ne? Habe ich dann wieder im großen Kontext irgendwie nicht mehr genug Aufmerksamkeit für diese Stelle und dann ist sie halt wieder Mist. So, ne? Dass man dann wirklich mal reinzoomt und sagt, okay, dann übe ich die jetzt halt einzeln, bis die läuft und bis die auch so sicher ist, dass sie im großen Kontext läuft. Weil das ist dann ja auch der Klassiker. Das Ding läuft alleine, du baust es wieder in die 4 Takte oder in den Song ein und dann kommt die Stelle und es ist wieder so, ah, Mist, das war noch nicht gefestigt genug, so, ne? Aber das ist der ganz normale Prozess, sich da zum Erfolg zu scheitern. Aber wichtig ist eben, dass man bei allem, was mit deiner Entwicklung zu tun hat, dass du immer guckst, so Feedback-Schleifen, dass du guckst irgendwie, wie kann ich das jetzt kontrollieren, was ich da gemacht habe? Wie kann ich da mal drüber nachdenken, was ich anpassen sollte? Und dann, ziehe ich daraus halt meine Schlüsse und mach's halt so, ne? Und da ist natürlich aber auch sagen wir mal so, da hilft auf jeden Fall auch sehr gut immer ein Blick von außen nochmal, weil man bei sich selbst ja auch mal so ein bisschen betriebsblind ist. Das heißt, ein Lehrer ist dann natürlich super oder einfach mal Sachen seinen Bandmitgliedern schicken oder so, die da von außen drauf gucken und sagen, ey, hör mal, du klingst total gestresst irgendwie so. Und dann sagst du entweder, ach echt, ja, dann muss ich mal gucken, oder du sagst, ja, sicher klinge ich gestresst, ich bin total am Ende, das ist ja schwer.
Ah, sehr gut. Ich sehe quasi schon den nächsten sein Übeziel schreiben. Sag mal, schnellen, schweren Basslauf ist Dean Town, ist glaube ich schon schnell, ne?
Ja.
So Dean Town mit Durchschnitts, also mit Puls meine ich dann tatsächlich Herzfrequenz, Dean Town bei Ruhepuls von 70 BPM spielen können, oder? Dann kannst du es wenigstens gut tracken. Ah, herrlich. Herrlich. Feedback von außen ist super wichtig. Das können ja alle möglichen Menschen sein. Also qualifiziertes Feedback vielleicht von Mitmusikern und Mitmusikerinnen aus der eigenen Band, von anderen Instrumentenkollegen, die das gleiche Instrument spielen. Wenn du Lehrer hast, da in der Community, in einem Forum, ne? So, das wären so die Möglichkeiten. Publikum kann auch mal interessant sein. Ja? Oder auch vielleicht dein Partner oder deine Partnerin, der oder die vielleicht überhaupt nichts mit Musik an der Mütze hat, aber dir dann sowas sagt wie, der klingt ja ganz cool, aber du siehst mega komisch aus, wenn du das spielst. So, das kann ja manchmal auch aufschlussreich sein, so, ne? Genau. Ah. Das mal zum Feedback.
Ja, und ganz wichtig, bei allem, was du tust, ich denke mal für einen Großteil der Leute, die hier zuhören, aber auch für alle, die es vielleicht professionell machen, so was bringt es dir, was bringt dir Musik machen, wenn es dir keine Freude mehr macht, so, ne? Das heißt, Dustin hatte gerade auf seinem Übezettel unter Punkt 4 auch auf jeden Fall irgendwie noch was, irgendwie Spaß haben, Jam, irgendwas, ne? Ja. Und da sollte man immer drauf aufpassen, das heißt, sich auch mit den Übeplänen nicht zu Tode optimieren, so dass das vielleicht nachher zwar ganz gut funktioniert, du aber einfach da noch das letzte Quäntchen aus dir rauspresst, so dass du eigentlich selber gar keinen Spaß mehr hast, so, ne? Das macht halt alles wenig Sinn am Ende des Tages, und Musik machen funktioniert auch immer, das, was wir gerade mit der Lockerheit hatten und so, ne, dass das, also wenn es einfach läuft und Spaß macht, dann funktioniert das auch immer am besten. Aber natürlich gehört zur Wahrheit, dass gerade auf dem Weg der Entwicklung nicht immer alles Spaß macht, und man muss dann manche Übungen sind halt so quasi, das ist jetzt dein Gemüse und du musst da jetzt durch und dann kommt auch der Nachtisch, so, ne? Und das gehört auch wieder zur Wahrheit.
Schön, dass du in Ernährungsanalogien unterwegs bist gerade.
Ja, also ich gucke hier auf den Bildschirm und denke, Alter, ist das noch der Dustin?
Ja. Ja, danke. Ich war gestern ja noch im Fitnessstudio und habe auch ordentlich Muskelkater.
Ja.
Aber nicht ganz so schlimm wie am Montag. Genau. Ich stelle mir gerade die Frage, ob hier mein Paket ankommt. Ich habe aber die Rollos runter. Naja, wir werden es sehen. Oder auch nicht. Ja, oder
sonst sieht man immer, wenn der DHL-Wagen draußen vorbeifährt, dann kommt immer hinter Dustin einmal die Wand, wird die in gelbes Wand. Licht geleuchtet, dann kommt so ein ich warte immer auf so einen Sound und dann genau.
Die gelbe Wand, wie man sie aus Dortmund kennt quasi.
Ja, die gelbe,
ne?
Wand aus Dortmund, ja, genau. Ja, ja, das war Matti war gestern Einlaufkind, weil sein Verein hier ist bis in irgendein Pokal, also die erste Mannschaft hat es bis in irgendein Pokalfinale geschafft. Mhm. Dann habe ich ihm vorher so aus Blödsinn gesagt und habe ihm gesagt, du musst dem Typen erzählen, dass das letzte Mal, als du Einlaufkind gewesen bist, war das Champions League in Dortmund und du hattest einen Nationalspieler an der Hand. Und eigentlich würdest du es drunter nicht machen, aber er hätte ziemlich Glück heute. Also dein. Aber ich glaube, er hat sich nicht getraut.
Ja, sehr schön, sehr schön. Unter dem mache ich es nicht mehr. Nee,
unter dem mache ich es nicht mehr. Ja. Ich glaube, da war heute eine ganze Menge irgendwie dabei und zu ganz vielen von diesen Punkten, sei es Perfektionismus und Mindset und irgendwas, findet ihr auch in unserem Katalog noch Folgen. Scroll doch einfach mal durch bei Hauptsache Grooved. Da gibt ja mittlerweile dann doch, wo sind wir denn heute? 132. Also gibt ja doch eine Menge Gesabbel von uns. Also ich nochmal kurz zusammenfasse. So stehst du dir selber im Weg. Nicht in Klammern regelmäßig üben oder falsche Übegewohnheiten, zu hohe oder zu niedrige Ansprüche, Technik über Musik stellen, Angst vor Fehlern oder der Umgang mit Fehlern, kein Feedback einholen oder auch ja selber keine Selbstbeobachtung haben, eine unstrukturierte oder planlose Entwicklung, das, was der Dustin sagte, dass man schon irgendwie guckt, ich fange jeden Tag mit den gleichen Sachen an und ich weiß auch, bevor die Session losgeht, was ich eigentlich machen will, ne, dann und eben Verlust der Freude, ne, Perfektionismus als Kreativitätskiller. Da haben wir so viele Sachen jetzt schon gehabt, ne, der Overwhelm, also die Überflutung mit Reizen aus dem Internet. Und ich finde mich da auch an dem einen oder anderen Punkt natürlich sofort wieder.
Ja, das habe ich ja direkt als Disclaimer vorweggegeben, dass wenn wir über solche Themen sprechen, wir uns da durchaus auch selbst natürlich mit meinen. Ne? Das ist ja auch ganz normal. Und bei sich selbst ist ja auch immer viel schwieriger wie extern. So, ne? Genau. Ja, was Andreas sagt, ne? Ich würde noch vielleicht Angst vor Sichtbarkeit und Kritik war ja noch einer deiner Punkte. Den will ich noch mit hinzunehmen.
Mhm.
Weil wir in so einer Zeit leben, du hast das im Laufe der Folge gesagt, hier Stichwort, Highlight-Reels auf Instagram. Also man sieht immer nur so das Beste vom Besten, den 112. Take, etc., etc., etc. Und da ist es ja so wie mit anderen Dingen gesellschaftlicher Natur auch, wenn einfach alle aufhören, jetzt so einen Quatsch zu machen, wäre das Leben ja auch einfach viel einfacher. Und wenn man sich das so zwischendurch mal klar macht, könnte man ja vielleicht auch der oder die Erste sein. Man ist dann nicht der oder die Erste, aber man könnte ja auch mal wieder den Gegentrend einleiten und sagen, hey, ich mache mal einen Post, wo ich zeige, wie ich gerade übe. Und wo es noch nicht so gut funktioniert, wo ich mich vielleicht sogar richtig ärgere, was ich da gerade mache. Und vielleicht hilft das ja auch mal, 20 Menschen zu sehen, wie die Realität eigentlich ist. Ja, wenn man mal ein bisschen ehrlich ist.
Ja, ich habe eine Schülerin sofort vor Augen, die in der Community genau diese Videos einfach Work in Progress raushaust und alle anderen feiern das immer und alle kommen im Unterricht und sagen immer, ach, das ist so gut, dass sie das gepostet hat und so, ne? Und das ist total, also dieses echte Leben, und auch einfach echt zu sein, ne, dass also es bringt ja auch nichts, wenn du da deine Videos postest und dann melden sich immer nur Leute, die Sachen von dir wollen, die du eigentlich gar nicht kannst, so ungefähr, ne, Bands oder so. Also einfach ehrlich mit sich selber sein ist vielleicht auch noch so ein Ding. Das ist sehr guter Punkt auf jeden Fall.
Ich dachte mir, den muss ich noch unterbringen, den fand ich nämlich besonders gut. Ja, in diesem Sinne, lasst euch nicht unterkriegen. Oder, mach du.
Dann war's das genau für heute. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt und du was für deinen musikalischen Weg mitnehmen konntest, dann abonnier uns doch, gib uns 5 Sterne auf deiner Lieblingsplattform und erzähl gern anderen Musikern und Musikerinnen davon. Auch diesen Monat wieder danke für eure Treue. Was haben wir denn heute? Den 30. Das ist auch diesen Monat, ich weiß nicht, ob es der beste wird aller Zeiten, aber der zweitbeste ist es auf jeden Fall schon. Schön, dass der Podcast immer noch, auch nach 130 Folgen, euch so gut gefällt. Genau. Und den kleinen kreativen Kaffee auf patreon.com/hauptsache-grooved. Wer da noch einsteigen will und uns unterstützen will, darf das gerne tun. Und ansonsten bis zum nächsten Mal bei Hauptsache-grooved. Genau.